Wir wollen beten. Ja, Herr, dir sei Dank, dass du uns ans Kreuz geführt hast, dass du uns die Augen geöffnet hast und deine Liebe, dein Wesen, das Ziel und das Leben hast schauen lassen. Danke, dass wir in deinem Namen nun hier zusammen sind und du auch mitten unter uns bist. So bitten wir dich, dass du uns geleitest in diesen Tagen, dass du uns lehrst, dass du Gnade schenkst zum Reden und zum Hören, dass es doch dein Wort sein möge, das verkündet wird, dass es tief in unseren Herzen dann auch zu einer Frucht kommt. Ja, erfülle du uns mit dem Heiligen Geist und lass unsere Liebe, die du uns geschenkt hast, doch auch ausgehen auf das dein Volk davon ein Zeugnis habe. Überall, wo du uns Gelegenheit gibst, rüste du uns aus mit dem rechten Wort, mit der rechten Haltung, auf dass dein Name doch verherrlicht werde. Gelobt und gepriesen seist du. Amen.
So, in diesem Rahmen darf ich den ehemaligen Direktor der Bibelschule Wiedenest, Bruder Ernst Rupp, herzlich willkommen heißen. Wir freuen uns, dass Sie zu uns gekommen sind. Es war schön, dass Sie der Einladung gleich gefolgt sind. Und wünschen Gottes Segen, freuen uns jetzt auch auf Ihren Dienst.
Liebe Schwestern und Brüder, im Sommer war ich in Dresden eingeladen von der Studentenmission. Ich freute mich, hatte das auch in Chemnitz im Jahr vorher schon gesehen, dass jetzt die Studentenmission auch aktiv ist in den neuen Bundesländern. Und sie hatten mir für 3 Hörsaalvorträge dort an der Universität in Dresden die Themen gestellt. Am ersten Abend die Juden im Plan Gottes und am zweiten Abend die Judenfeindlichkeit, von Gott erwählt, von Menschen verfolgt. Und am dritten Abend der Staat Israel, Gottes Verheißung, Fragezeichen. Das ist auch das Thema jetzt hier. Und die haben mir in Dresden Anregungen dazu gegeben. Nun, die Studenten, die Studentenmission, diese kleine Gruppe, hat es also gewagt, mit diesen Themen in die Öffentlichkeit zu treten, hatten Einladungsplakate schön gemalt mit den Themen, mit dem Referenten und einiges dazu und dann überall aufgehängt im gesamten Universitätsbereich, in dem Gelände und noch Einladungszettel gedruckt und die verteilt und so weiter. Die Plakate waren alle abgerissen, alle. War die Frage, wer kommt denn nun in den Hörsaal am Abend, Montag, Dienstag, Mittwoch? Und wer wird kommen? Ja, wer? Wer wird überhaupt kommen? Sie kamen. Der Hörsaal füllte sich einigermaßen. Sie waren auch sehr aufmerksam. Ich hatte Zeit genug, 1,5 Stunden, anschließend Diskussion, das war auch angekündigt. Auch dazu blieben sie. So eine sehr gemischte Zusammensetzung. Und zwar christliche Studenten, atheistische Studenten, ich hatte auch Gespräche mit solchen, und muslimische Studenten, Studenten sogar aus Palästina. Und dann kam die Diskussion, zunächst am ersten Abend recht ruhig, am zweiten Abend schon lebendiger, lebhafter, und am dritten Abend, die Palästinenser hatten noch Verstärkung geholt, ging es dann recht lebhaft her und wir hatten den Nahostkonflikt live im Hörsaal. Das war so an der Front. Nun, hier bin ich nicht an der Front, oder?
Im geistlichen Front.
Israel, das Volk der Juden. Das Thema war dort am ersten Abend die Juden im Plan Gottes. Das soll es auch jetzt hier sein. Israel ist ja ein weltgeschichtliches Phänomen und wir fragen uns nach seiner Rolle in der Geschichte und seiner Bedeutung für die Menschheit und nach seiner, was hört wir gestern Abend, was steht hier über der gesamten Konferenz, Integration, Identität. Zunächst, das Volk der Juden ist ein anderes Volk als alle anderen Völker. Ein Rätsel in der Welt, ein Ärgernis, das man am liebsten beseitigt. Ein Geheimnis, sagt Paulus. Er spricht aber auch vom Geheimnis der Gemeinde. Es gibt andere Geheimnisse. Und er sagt ausdrücklich uns, der Gemeinde, dieses Geheimnis Israel soll euch aber nicht unbekannt sein, damit ihr euch nicht erhebt über die Juden. Letztlich ist es nur biblisch heilsgeschichtlich zu erfassen. Biblisch heilsgeschichtlich. Pinchas Lapide aus Jerusalem, bekannt geworden durch den Dialog zwischen Juden und Christen, hat ein Buch geschrieben, Israel, Inspirator des Glaubens. Israel, Inspirator des Glaubens. Da führt er unter anderem auf, wir Juden sind zu einem Volk geworden, nicht aus geografischen Gründen. Auch nicht durch die Bande des Blutes, sondern an unserer Wiege standen drei geistige Grundprinzipien. Erstens, der Glaube an den einen und einzigen Gott der gesamten Menschheit. Also der eine absolute Gott und die Gottbezogenheit des Volkes der Juden. Zweitens, das Vollkommenheitsideal der Menschen, das heißt also, der Mensch ist geschaffen im Bilde Gottes. Das ist seine Würde. Und zwar um Gott und seinen Nächsten zu lieben, mit der Vision einer moralischen Ordnung. Das heißt, die Gebote Gottes, absolute Werte, Vorrang der Ethik. Drittens, der Glaube an das endgültige Reich Gottes auf Erden. Also diese prophetisch-eschatologische Sicht, Zukunftsperspektive. Gott, Ethik, Zukunftsperspektive. Pinchas Lapide sagt dann noch weiter, die Geschichte von 4000 Jahren, da begann es ja, Berufung Abrahams, ist in unseren Knochen, das müssen wir mal festhalten, ist in unseren Knochen, so sagt das ein Jude. Und sie erzählt uns, dass eine zusammenhängende Kette jüdisch-historischer Bestimmung direkt von den Patriarchen, also Abraham, 2000 Jahre vor Christus, hinführt, wohin? Zu dem wiedervereinigten Jerusalem unserer Tage. Also zum Staat Israel heute. Aber Auschwitz. Wir haben am Dienstag wieder einen 9. November. Wissen Sie, wie es am 9. November 1938 geschehen ist? Ich habe damals gelebt, wer hat von Ihnen damals gelebt und hat das mit Bewusstsein mitgemacht? Ist uns das damals klar geworden, was das war? Ist uns denn heute klar? Auschwitz, war das nicht das Aus der Juden, zumindest in Europa? Es schien das Aus zu sein, des jüdischen Volkes in Europa. Auschwitz ist nun Stigma Europa. Europa, jüdischer Friedhof. Es sollte auch die jüdische Erinnerung ausgelöscht werden. Nicht nur die jüdischen Menschen, auch die jüdische Erinnerung. Das ganze Judentum, ausgelöscht. Aber Ehud Barak, das ist der gegenwärtige Generalstabschef in Israel, war im vorigen Jahr in Auschwitz. Und da hat er gesagt, vor 47 Jahren, also 1945, erloschen hier die Flammen der Krematorien. Und drei Jahre später, 1948, wurde der Staat Israel gegründet. Und jetzt kommt eine ganz wesentliche Aussage dieses Mannes. Generalstabschef. Eine direkte Verbindung besteht zwischen dem Tal des Todes des Volkes der Juden, 2000 Jahre in der Zerstreuung, in den Gräbern der Nation, der christlichen Nation. Haben Sie sich das schon mal vorgestellt, dass die Juden in den Gräbern der christlichen Nation waren, sind? Eine direkte Verbindung besteht zwischen dem Tal des Todes und der Vision von der Wiedererrichtung Israels in dessen Land, Heimkehr. Diese Vision ist biblisch. Ich lese, und das ist ja nur eine von vielen prophetischen Stellen, die uns das sagen. Alle Propheten in irgendeiner direkten oder indirekten Weise sagen uns das. Sie haben ja die Bibel mit Jeremia 16, Vers 14 und 15. Ich sage noch einmal, das ist eine der Stellen, die von der Heimkehr, von der endgültigen Heimkehr des zerstreuten Volkes der Juden ins Land, wir kommen auf das Land zu sprechen. Darum, Jeremia 16, Vers 14, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da wird man nicht mehr sagen, so war der Herr lebt, der die Söhne Israel aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Wann war denn das? 1500 vor Christus. Sondern so war der Herr lebt, der die Söhne Israel aus dem Land des Nordens, geografische Angaben in der Bibel gehen immer von Jerusalem aus. Jerusalem wird ja mal irgendwo der Nabel der Erde genannt. Wissen Sie, was ein Nabel ist? Natürlich wissen wir das. Er hat zweierlei Bedeutung. Es ist Zentrum, also die Mitte, und ist Verbindungsstelle, Nabel, Jerusalem. Jerusalem kommt jetzt wieder ganz verstärkt ins Blickfeld. So war der Herr lebt, der die Söhne Israel aus dem Land des Nordens heraufgeführt hat und aus all den Ländern, wohin er sie vertrieben hat. Und ich werde sie in ihr Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe. Und neutestamentlich, wann ist das, wie ist das? Römer 11, Vers 25 spricht ja von diesem Geheimnis. Paulus sagt da, jawohl, eine Zeit lang ist Israel Verstockung widerfahren, ist gewissermaßen beiseite gesetzt, wir kommen noch darauf. Aber wie lange? Nicht für immer, sondern wenn die Vollzahl aus allen Völkern in die Gemeinde eingegangen sein wird, Leib Christi ist eine andere Größe als Israel, ist auch nicht an die Stelle von Israel getreten. Das ist Ihnen, denke ich, alle klar. Das ist aber in der Theologie vielfach nicht klar. Wo waren wir? Bis die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird und so wird ganz Israel gerettet werden. Wie denn? Aus Zion wird der Erretter kommen. Diese Vision ist biblisch. David Ben-Gurion hat 1948 gesagt, wir haben das Mandat, wir, das Volk der Juden, wir haben das Mandat für dieses Land, eigentlich fälschlich Palästina genannt, nicht letztlich von Großbritannien, Belfort Deklaration 1917, oder Vereinigten Staaten, oder der UNO 1947, diese Teilungsbeschluss für Palästina, dass es ein Teil dann von dem Volk der Juden wieder als Staat eingenommen wird und ander Teil eben von den, heute sagt man Palästinensern, Arabern. Nein, letztlich, so David Ben-Gurion, kommt unser Mandat für Palästina, für dieses Land, aus der Bibel. Aus der Bibel. Derselbe David Ben-Gurion hat gegen Ende seines Lebens doch den Israel gesagt, die Juden sind ein Wunder der Weltgeschichte. Sie haben ihr Land, ihre Sprache und ihr Volkstum. Innerhalb einer Generation erneuert, das Geheimnis dieses Wunders aber liegt in der Bibel, David Ben-Gurion. Sie ließ uns niemals verzweifeln. Sehen Sie, da haben Sie die Verbindung von Geschichte und Heilsgeschichte. Tatsächlich, die Bibel ist der Schlüssel zur Weltgeschichte. Da haben Sie eine Zielgerichtetheit und die steckt den Juden in den Knochen nach Pinchas Lapide. Der Schweizer Theologe Ragaz hat es deutlich gemacht. Glaube wird hier zur Hoffnung der Welt. Das Buch von Pinchas Lapide, Israel, Inspirator des Glaubens. 1973 herausgegeben. Noch eine Vorbemerkung zur Heilsgeschichte, zum prophetischen Wort von einem gegenwärtigen Erziehungswissenschaftler, dem Professor Dr. Michael Dietrich. Der hat in einem Vorwort zu einem Buch von Marius Barr, kennen Sie den? Ja. Geschrieben: Das Wissen um die biblische Prophetie macht mündig. Jetzt muss ich ja mal fragen, wie viele mündige Christen haben wir wohl? Das Wissen um die biblische Prophetie macht mündig. Es führt weit über die persönlichen Probleme hinaus und hilft dann doch wiederum zur Stabilisierung der eigenen Persönlichkeit. Wenn wir heutzutage auch in Kreisen lebendiger Christen, so Professor Dietrich, immer häufiger noogene Depressionen vorfinden, das heißt also seelische Verstimmungen, die mit Leere, Sinnlosigkeit, Perspektivenlosigkeit zu tun haben, dann ist dies nicht zuletzt durch eine einseitige Verkündigung, die ihren Schwerpunkt nur im gegenwärtigen Geschehen sieht, zu begründen. Die Bibel weiß mehr. Die Bibel ist ja auch nicht eine Sammlung frommer Geschichten. Wer es einmal richtig durchliest, wird sehen, da sind sehr viel unfromme Geschichten drin. Sehr viel unfromme Geschichten. Nein, die Bibel ist das Buch der Geschichte Gottes mit der Menschheit von Anfang bis Ende. Von Anfang bis Ende. Und da ist die Dimension einer realistischen Hoffnung. Heilsgeschichte, prophetisches Wort. Ihr tut gut, sagt Petrus, dass ihr achtet darauf und dass dieses prophetische Wort fest ist in euren Herzen. Dass ihr es so habt, dass es eine Lampe ist, mit der ihr dann leuchten könnt am dunklen Ort, inmitten dieses verdrehten und verkehrten Geschlechtes wie Himmelslichter, sagt Paulus. Und nun zum Thema jetzt. Ich möchte in drei Teilen vorbringen. Zunächst der Weg Israels, wie er beginnt und wie er Israels Weg durch Gnade und Gericht bis zum Ziel bestimmt. Dann die Bedeutung des Volkes der Juden für die Menschheit und schließlich die Bewahrung der jüdischen Identität. Wie viel Zeit habe ich?
11 Uhr? Zu wenig?
Ja, wir können zwischendurch mal singen. Und ich merke das ja. Also nicht viel länger als 11, meinen Sie, ja? Gut. Also, erster Teil, der Weg Israels beginnt mit der Berufung Abrahams, also etwa 2000 vor Christus, und seine Berufung bestimmt Israels Weg durch Gnade und Gericht bis zum Ziel. Wann und wie war das? Wann begann es? Es ist Gottes Antwort auf die Rebellion der frühen Menschheit. 1. Mose 11. Der Turm war zu Babel. Dieser erste Höhepunkt, Symbol für alle reiche Systeme und Mächte, die sich gegen Gott und sein Volk erheben. endgültiger Sturz Babels, Offenbarung 18, der Untergang Babylons, vor dem Kommen des Messias. Gott zerbrach damals das blasphemische Machtgefüge und zerstreute die Völker über die ganze Erde. Aber damals, nach dieser frühmenschlichen Rebellion von Babel, Rebellion gegen Gott, gibt Gott nicht auf, sondern beruft Gott Abraham aus Ur in Chaldäa als Einzelnen, knüpft an, neu an und beginnt eine neue, die eigentliche Heils- und Erlösungsgeschichte. Den Heilsweg im Vollzug der Profangeschichte. Gott macht Geschichte. Hin auf das Reich Gottes. Dein Reich komme, beten wir immer wieder. Meinen wir das auch. Abraham kommt heraus aus Babel, vertraut Gott, und das ist seine Gerechtigkeit, dass er Gott vertraut. Und Dr. Asher Eder hat in seinem kleinen Davidstern geschrieben, dieses Herausgehen aus Babel, also aus der Rebellion gegen Gott, ist der notwendige Schritt in den Prozess der Heilung der Welt. Der Welt, die in babylonischer Verwirrung befangen ist. Und nun kommt 1. Mose 12 und ich lese die ersten drei Verse, die uns aber alle gut bekannt sind und die die Grundlage ist. Der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Haus, aus dem Haus deines Vaters, in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen, dich, den Einzelnen, zu einer großen Nation. Und will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und schon bald sagt dann Gott auch, um welches Land es geht, um das Land Kanaan, Vers 5, Vers 7, deinem Nachkommen will ich dieses Land, also das ganze Land Kanaan, geben. Mit dieser Berufung Abrahams hat also Gott ein Dreifaches verbunden. Einmal die besondere Volkwerdung Israels, dann die besondere Landzuteilung an Israel und die besondere Beauftragung für Israel. Volk, Land, Auftrag. In Israels Erwählung und Berufung liegen diese untrennbar zusammen. Volk, Land, Auftrag. Gott, der lebendige und wahre Gott, identifiziert sich damit. Das ist die Identifikation, die Identität. Mein Volk, sagt Gott, mein Eigentumsvolk, das ich mir geschaffen habe. Mein Land, sagt Gott, mir gehört das Land, sagt er. 3. Mose 25, 23. Mein Knecht, so nennt er Israel, mein Knecht, der mein Bote ist, der mein Mund sein soll unter der Menschheit. Mein Eigentumsvolk, der Herr offenbart sich in ihm, gibt in ihm sein Gesetz als Lebensordnung, schließt mit ihm einen Bund, einen ganz speziellen Bund. 2. Mose. Das ist nicht Rassenbevorzugung. Gott erzeugt ja erst dieses Volk durch Abraham. Er hat also nicht sich die Völker angeschaut und dann ein Volk heraus gewählt. Das stimmt nicht, das hat er nicht getan. Das hätte er gar nicht tun können. Welches Volk denn? Nein, nein. Sondern er hat einen Menschen aus der damaligen Menschheit herausgerufen. Einer, der ihm vertraute. Und das war die Gerechtigkeit Abrahams, dass er Gott vertraut hat, aufs Wort vertraut hat, wider allen Schein ihm vertraut hat. Und aus diesem hat er ein Volk hervorgehen lassen. Ganz deutlich, der Fels, der dich gezeugt hat, und das steht in der Verfassung drin, das ist eines der letzten Sätze in der Verfassung Israels, die Berufung auf diesen Fels, der eben Israel, das Volk, gezeugt hat. Gezeugt. Und an manchen anderen Stellen ist er nicht dein Vater, der dich geschaffen hat. Er hat dich gemacht und dich bereitet. Gott tut dies allein aus seiner Liebe. Nicht, weil dieses Volk jetzt auch in Zukunft nun so viel besser wäre oder so viel mehr wert wäre, qualifizierter wäre. Nein, nein, aus Liebe. Und welche Mühe Gott mit diesem Volk hatte, und ich denke auch noch hat, das ahnen wir ja doch. Nein, nicht weil ihr mehr wärt als alle Völker, ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn, so heißt es. Und welch eine Liebe, wenn der Herr sagt in Hosea 2, ich will dich mir verloben, in Ewigkeit, ich will dich mir verloben, in Gerechtigkeit, Gericht und in Gnade und Barmherzigkeit. Ich will dich mir verloben in Treue. Diese Liebe aber, diese Liebe Gottes gilt letztlich allen Menschen. Für alle soll das Heil aber nun aus den Juden kommen. Und mein Land, mir gehört das Land. Volk und Land sind hier in eins zusammengefasst, mein Volk und mein Erbteil Israel. Mein Land haben sie geteilt und über mein Volk haben sie das Los geworfen. Und deshalb geht am Ende Gott mit allen Völkern ins Gericht. Wir kommen noch darauf. Er kommt nach Zion, der Messias, und rettet sein Volk in seinem eigenen Land. Römer 11, Vers 26. Gestern Abend klang die Frage an, was geschieht mit den Juden in der Diaspora, die nicht nach Israel zurück wollen. Nun, die Antwort müssen wir Gott überlassen. Wir kommen aber noch darauf. Jesaja 62 spricht vom Eretz Israels als Brautland. Ich will dich mir verloben. Als Brautland. Wenn Israel wieder im Land der Väter, in Gottes Land sein wird, dann wird es nach der Zeit der Verlassenheit, also der Dürre, der Öde, der Wüste, die es ja war, dieses Gebiet, dann wird es nach dieser Zeit der Verlassenheit wieder die blühende Verheiratete sein. In seinem eigenen Land. Das ist Israel. Welches Land? Mit Absicht ein bestimmtes Land. Wir sollen uns immer wieder klar machen, das hat doch Gott mit Absicht getan, ihm dieses Land zugewiesen. Der Zionismus, zurück, ja wohin? Ja, können wir nicht irgendwo anders vielleicht ein stilles Eckchen auf dieser Erde finden? In Uganda oder in Australien oder so. Sie haben das ja alles angedacht. Nein, wohin? Nach Zion. Wo ist denn Zion? Jerusalem. Israel in seinem Land. Dieses Land. Ja, was ist das für ein Land? Wozu gehört das denn? Europa? Nein. Asien? Nein. Afrika? Nein. Was ist das? Wohin gehört das denn?
Mitten auf der Erde.
Mitten auf der Erde. Nicht? Ist doch die Landbrücke. Ja, wozwischen? Den Kontinenten und aller Völker. Und ein Immerspann, ein Land im Spannungsfeld. Im Spannungsfeld. Von Ägypten zogen die Heere hoch und von Babylon zogen die Heere runter. Und alle griffen nach diesem Land, griffen nach dieser Stadt, griffen bis in den Tempel hinein. Immer in der Auseinandersetzung. Das ist das Land. Nee, Gott hat sein Volk nicht in einen stillen Winkel dieser Welt hinein beordert, wie wir manchmal meinen, wir wollen uns mal zurückziehen, so auf eine Insel der Seligen. Nein, nein. Eben das ist dieses Land ganz gewiss nicht, eine Insel der Seligen. Verstehen Sie, was Gott hier gewollt hat? Offensichtlich, das Land ist ein besonderes Land, es gehört eigentlich zu keinem der Kontinente und doch hat es mit allen zu tun. Und offensichtlich ist dieses Volk eben ein anderes Volk und hat doch mit der ganzen Menschheit zu tun. Ich muss mich ja kurz fassen, die Frage wäre noch nach den Grenzen. Interessiert Sie die Frage nach den Grenzen? Oh, aber das kann ich jetzt nicht behandeln, dann komme ich mit der Zeit nicht durch. Jedenfalls, dieses Land ist begrenzt, gar kein Zweifel, und interessant, dass Gott auch hier die Grenzen setzt. Das setzt sich gar nicht selbst, die Grenzen. Hat eigentlich das Volk der Juden in dieses Land hineingewollt? Nein. Nein. Stand da und wollte nicht rein. Kennen Sie die Geschichte nicht? Die Bibel ist nie eine Sammlung frommer Geschichten. Das gab fast einen Widerwillen. Zurück nach Ägypten wollten sie, aber nicht in dieses Land. Und dann standen sie da und Jericho. Und dann waren das Riesen in diesem Land. Nein, die wollten gar nicht rein. Gott hat nachhelfen müssen, immer wieder und dann ins Land rein. Jericho. Gestern Abend klang das auch an. Jericho. Was ist heute Jericho? Was wird sie in Jericho tun in den nächsten Wochen? Arafat da hinein, sein Regierungssitz wird schon vorbereitet, die Palästinenser jubeln. Und was tun die Juden, was tun die Israelis? Israels Auftrag, Sinn und Ziel seiner Erwählung und Berufung. Es soll abgesondert sein, herausgenommen sein, sich nicht vermischen, sich nicht assimilieren, sondern für Gott da sein, um letztlich für alle Völker, für die ganze Menschheit zum Segen, zum Heil zu sein. Das ist sein Auftrag. Und so immer wieder in Mose und den Propheten, also in der ganzen Heiligen Schrift Alten Testamentes, damit sie, die Völker, erkennen, dass Israels Gott der Herr, der lebendige und wahre Gott ist und sonst keiner, kein Nationalgott, sondern der Gott aller Menschen, der Gott der ganzen Menschheit. Das ist Israels Gott, kein Nationalgott, kein israelischer Gott, kein jüdischer Gott, kein nationalistischer Gott. Nein, der Gott aller, der lebendige und der wahre und der wirkliche Gott. Und ist kein Gott neben ihm. Das ist das Zeugnis, das Israel zu geben hat in dieser Welt. Das ist die Missio Dei durch Israel als Gottesvolk, als Bote Gottes in dieser Welt. Mein Knecht bist du, sagt der Herr, Jesaja 49, an dem ich mich verherrlichen werde. Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die bewahrten Israels zurückzubringen. Nein, ich habe dich auch zum Licht der Nationen gemacht, dass mein Heil reiche bis an das Ende der Erde. Das ist die Absicht Gottes. Israel im Spannungsfeld des ganzen Weltgeschehens, damals schon, heute wieder. Israel in seinem Land, auf dieser Landbrücke. Immer wieder haben sie gegriffen danach, die Assyrer. Und haben sich dann das Nordreich, Samaria, genommen. Die Babylonier sind nach Jerusalem eingedrungen, haben es zerstört, haben den Tempel zerstört. Die Meder, Perser, die Griechen, der Syrerkönig Antiochus der IV. Epiphanes, in den Tempel hineingesetzt, jüdische Kult abgeschafft, auf dem Altar Schweine schlachten lassen. Und da kam der Widerstand, der Aufbruch der Juden damals gegen diese Blasphemie, die Makkabäer. Und dann kamen die Römer Pompeius und ja auch dieses Land, Provinz, römische Provinz wurde es dann, dann gegriffen wieder nach Jerusalem und in den Tempel ihn zerstört. 70 nach Christus. 70 nach Christus. Wer kam dann? Wissen Sie das? Was haben denn die Christen gemacht? Die haben auch nach Jerusalem gegriffen. Oder gesagt, Rom, oder haben gesagt, Rom ist jetzt das neue Jerusalem. Ja? Und die Kreuzritter, was haben die gemacht? Die Christlichen. Das waren die zwei schrecklichsten Jahrhunderte unseres Christentums. Die Jahrhunderte der Kreuzritter. Ja. Aber wer kam dann? Wer kam denn im 7. Jahrhundert nach Jerusalem? Der Islam. Und wo hat der sich denn hingesetzt? An die Stelle des Tempels, der zerstört war, dort auf dem heiligsten Berg, Moria, wo Abraham seinen Sohn opfern, bereit war zu opfern. Und, aber im Islam heißt das, wo Abraham bereit war, Ismael, den Erstgeborenen, zu opfern. Auch für den Islam die heiligste Stelle. Und wer besitzt diese Stelle, den Tempelberg? Nicht der Magistrat von Jerusalem heute, sondern nach wie vor unter dem Hohen Islamischen Rat. Und so ist Jerusalem immer noch zertreten von den Nationen, hier mit der Spitze des Islam. Wir kommen auf den Islam, auf den Fundamentalismus morgen zu sprechen. Und hier wird ja wohl noch der Kampf entbrennen. Da deutet sich ja schon manches an. Sehen Sie, er griff interessanterweise von den Mächten dieser Welt, von den Mächten der Nationen immer wieder wohin? Nach Israel, nach Jerusalem, bis in den Tempel hinein. Dabei ist und bleibt Gott der Herr der Geschichte, die sich ja die Heilsgeschichte in der Profangeschichte verborgen hält, aber zur Auswirkung kommt. Und er benutzt die Nationen wozu? Im Blick auf Israel, sein Volk. Das ist ein ganz starker Ausdruck, wir warten es nicht zu sagen, aber der Herr sagt es selbst, als Zuchthuten. Als Zuchthuten, das ist Gott. Er benutzt die Nationen als Zuchthuten für sein Volk. Wozu? Ja, zur Erziehung zum Heil. Es geht durch Gericht und Gnade. Wenn Sie etwa den Propheten Jesaja einmal so richtig im Zusammenhang von Anfang bis Ende lesen, da finden Sie das ganze Leitmotiv, das zieht sich dann durch. Gott wird sein Volk im Gericht läutern. Er wirft es auch raus aus seinem Land. Nämlich wann? Wenn sie wieder im Götzendienst verfallen. Aber er lässt es auch wieder reinkommen. Nämlich wann? Wenn sie geläutert sind. Das zeigt sich bei der babylonischen Gefangenschaft. In Babel ist damals das Volk der Juden von Babel befreit worden, vom Götzendienst. Das war jetzt nicht mehr die Not. Es gab andere Nöte. Und wie Israel nach seiner Abtrünnigkeit, dem Rückfall in Götzendienst, erst im Gericht wieder zu seinem Gott findet, zum Beispiel in Babylon, von Babel frei wird, geläutert aus dem Exil heraus ins Land zurückkehrt, so werden auch die Völker erst gedemütigt werden müssen, bevor sie sich, nach Jesaja 2, zum Zion aufmachen, denn das kommt ja. Sie werden sich ja zum Zion aufmachen, die Völker, aber dann nicht mehr, um Jerusalem zu zerstören und den Tempel zu zerstören und sich an die Stelle Gottes in den Tempel zu setzen, wie das der Antichrist ja tun will. Tun und in welchen Tempel, sind alles noch offene Fragen. Aber das ist uns alles so hautnah jetzt gekommen. Merken Sie das eigentlich? Ja. Nicht? Sie werden dann kommen nach Zion, die Völker, nach Zion. Zum Zion sich aufmachen, aber dann ohne das Schwert. Um Weisung, das Wort vom Herrn, den Frieden in Gerechtigkeit zu empfangen. Das ist das Bild, das vor dem UNO-Palast in New York steht. Von Moskau gestiftet, dieser starke Mann. Und der hat ein kräftiges Schwert in der Hand. Wir wissen, wozu ein Schwert dient. Und der schmiedet es um und macht es zu einer Flugschar. Und was macht man mit einer Flugschar? Den Boden bebauen. Das ist der Auftrag, den Gott den Menschen gegeben hat. Ja? Bebauen. Bauen. Und dann das Winzermesser, wir wissen, wo, nein, der Speer, wir wissen, wozu ein Speer dient. Aber der Speer wird umgeschmiedet, wozu? Zu einem Winzermesser. Und wozu dient ein Winzermesser? Zur Arbeitung der Weintrauben. Und wozu dienen Weintrauben? Das hat auch mit Freude und zu tun. Ja, und so für Gott selbst bedeutet das Gericht die Offenbarung seiner Stärke, seiner Größe und seiner Ehre und seiner Gerechtigkeit. Was sagt das Neue Testament? Ich glaube, darüber brauche ich jetzt hier nicht viel zu sagen. In Israel, dem Volk der Juden, erwarteten sie den Messias. Ja, da taten sie. Als Befreier von aller Knechtschaft und in wessen Knechtschaft waren sie damals? Befreier von den Römern. Und dann erwarteten sie von ihm die Errichtung des Gottesreiches. Und Jesus, der Sohn Gottes, der Messias, wie verheißen ist er gekommen, als die Zeit erfüllt war? Aus den Juden, sagt er selbst. Johannes 4, Vers 22, und Paulus greift das auf in seinen drei Israel-Kapiteln, diesen heilsgeschichtlichen Kapiteln in der Mitte des Römerbriefes, in Römer 9, Vers 5. Aber Israels Weg durch alles hindurch hat also zur Sendung des Messias geführt. Ohne das Volk Israel hätten wir nicht unseren Messias. Alles in der Geschichte musste dazu beitragen, die Zeit war erfüllt. Aber wie kam er damals? Wie kam er damals? Den Unterschied müssen wir sehen. Das können wir nur wieder heilsgeschichtlich richtig zu fassen. Das war für viele zunächst die Enttäuschung, dass er so kam, der Messias. Dass er kam, ja wie denn? Nicht in der Wolke mit Macht und Herrlichkeit zur Wetter kommen, sondern in den Stall. In den Stall. In den Stall. Der Messias im Stall. Ein Kindlein in der Krippe, hilflos. Der Messias. Das war nicht zu begreifen, das war nicht zu fassen. Wir wissen, weshalb er gekommen ist. Er kam zunächst nicht, wie er schließlich kommen wird, in der Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit, um auch die Machtfrage zu lösen. Endlich die Machtfrage zu lösen. Wer ist denn der Herr? Wer macht denn Geschichte? Sondern er kam zunächst zur Lösung des Grundproblems der Menschheit, des Problems der Sünde und auch des Todes. Da war die Identifizierung. Er hat sich zur Sünde machen lassen. Und das für alle Menschen. Für alle Menschen. Das eben nicht nur für Israel. Auch für alle Menschen. Israel hat ihn damals nur zu einem Teil so erkannt und akzeptiert. Ein größerer Teil hat ihn damals abgelehnt und das hat dazu geführt, dass sie raus mussten aus dem Land, ja, unter die Völker zerstreut, aber das Positive, das genauso raus musste unter die Völker, was? Das Evangelium. Das Evangelium ist genauso von Jerusalem ausgegangen. Genauso von Jerusalem ausgegangen. Man wird auch nach Jerusalem zurückkehren, wenn es überall zur Herausrufung aus allen Völkern in die Gemeinde, in den Leib Christi gekommen ist, dann, wenn so zahlenmäßig, quantitativ, der Leib Christi für das Haupt, der Leib Christi, also das Erfüllungsorgan, zahlenmäßig vollendet ist, da wird er kommen, zu sich nehmen. Das ist auch wesensmäßig, qualitativ vollendet. Sie werden ihn sehen, wie er ist, werden ihm gleich sein. Und wenn das ist, da wird er auch nach Zion kommen. Ja, ich denke mit seinem Leib. Wir sind dann immer bei ihm. Wir sind dann nicht mehr ohne ihn. Und im Geiste ist er schon bei uns, bin ich auch nicht ohne ihn. Aber dann auch leibgeistig. Und vorstellen können wir das uns nicht so recht, brauchen wir auch nicht, wir werden es erfahren. Und wird ganz Israel retten. Das ist es dann. Und jetzt, welche Bedeutung hat Israel in der Geschichte für die Menschheit, für die ganze Menschheit? Hier können wir einfach mal fragen, was verdanken wir dem Volk der Juden? Darf ich mal fragen, was verdanken wir dem Volk der Juden? Bitte? Ach, man kann gar nicht aufhören. Aber ich möchte zusammenfassen und uns fünf Punkte, fünf Fakten nennen. Erstens, wir verdanken dem Volk der Juden, Israel, das Wissen um den lebendigen und wahren Gott. Denn der ewige Gott hat sich in Israel geoffenbart. Nirgends sonst in Israel offenbart. Und daraus folgert, sich abzukehren von Götzen und Mythen und Gerechtigkeit zu fordern im Namen des einen, des absoluten, des ewigen Gottes. Gott, der die Welt geschaffen, macht Geschichte, kommt zum Ziel, dieses Gottesbewusstsein, dieses Geschichtsbewusstsein, dieses Wertebewusstsein, dieses Zielbewusstsein, heilsgeschichtlich, eschatologisch, das kommt von daher. Das Volk der Juden ist ein Volk der Geschichte und hat ein Geschichtsbewusstsein, was uns heute leider mehr oder weniger völlig abgeht. Völlig abgeht. Und jetzt fragen Sie mal, auch im, ich zögere mal wieder, wenn ich von uns als Volk Gottes rede, das ist Israel. Jetzt fragen Sie mal, wie weit in der Christenheit heute hier bei uns, bei Ihnen, heilsgeschichtliches Bewusstsein ist. Was sagt der Erziehungswissenschaftler? Er sagt das als Erziehungswissenschaftler. Ich weiß, er ist gläubig, ist auch Psychotherapeut, der Professor Dietrich. Das macht mündig. Da kann ich umgekehrt sagen, wie unmündig sind doch die Christen. Und von daher kommen so viele Fehlurteile. Und von daher kommen so viele Fehlentwicklungen. Und das Dritte Reich ist das deutlichste Zeichen dafür. Da sind die Christen unvorbereitet hineingegangen. Unvorbereitet hineingegangen. Und ich frage, das ist eine echte Frage, ich habe selbst 11 Enkelkinder. Wie weit vorbereitet gehen wir in die letzte Phase, in die letzten Jahre? Und was haben wir unserer Jugend vermittelt? Was vermitteln wir unserer Jugend? Wir sind doch nicht nur für uns da, wir Väter, wir haben doch Kinder und wir haben doch Enkelkinder und ihr Mütter. Das Wissen um den lebendigen und wahren Gott. Zweitens, wir verdanken ihnen das Gesetz, die Gebote, als Hilfe Gottes zum Leben, als Basis der Ethik. So, jetzt können Sie ganz modern werden, jetzt können Sie sich mal umschauen. Basis der Ethik. Vorrang der Ethik. Festhalten an den Werten. Ja, wir erfahren ja jetzt eine Diskussion um die Werte. Was hat denn Wert? Was ist denn Wert? Die ganze Abtreibungsfrage hat ihren Grund. Und heute haben wir die größte Eskalation der Gewalt im Mutterleib. Im Mutterleib, wo ständig millionenweise Leben, menschliches Leben getötet wird durch Ärzte. Das geschah schon mal im Dritten Reich durch Ärzte. Eine 500.000 unwertes, als unwert abqualifiziertes Leben, behindertes Leben und so weiter, beseitigt. Durch Ärzte, Medizin und heute auch. Sehen Sie, Gesetz als Basis der Ethik, mit dem Doppelgebot der Liebe und damit verbunden die Vorstellung von der Heiligkeit und von der Würde des menschlichen Lebens. Nein, heute spricht man, wovon spricht man? Ich las jetzt wieder in der neuen Diskussion um den nun verbesserten, in Anführungsstrichen, Paragraph 218, der ja nun heraus muss, wie von bestimmter Seite her gefordert wird, endlich einmal die Bevormundung der Frau aufzugeben. Sie müsse selbst wissen, was sie tue, wenn sie abtreibe. Bitte, so weit sind wir, das nennt man dann Überhandnehmen der Gesetzlosigkeit. Abschaffung der Werte. Wenn ich heute frage, was kümmert Sie denn mehr? Unsere wirtschaftliche Rezession oder unsere moralische Rezession? Wenn Sie ehrlich sind, sagen Sie, die wirtschaftliche. Ich kann Ihnen dann allerdings auch sagen, dass es hier ursächliche Zusammenhänge gibt. Hat das was mit dem Volk der Juden zu tun? Ja. Ja. Sie haben am Dienstag, den 9. November, ich sagte das eingangs schon, und interessant, ich lasse das jetzt, ich habe auch dazu einen Leserbrief an die Welt, also an die Zeitung, die Welt geschrieben, in derselben Ausgabe jetzt vor wenigen Tagen, ein Artikel, CDU und SPD, nämlich 280 meist prominente Parlamentarier haben einen Verein gegen das Vergessen gebildet. Verein gegen das Vergessen. 9. November. Dann in der gleichen Ausgabe CDU und FDP einig in der Abtreibung. Einig in der Abtreibung. In der gleichen Ausgabe von einer Frau, Martina Fietz, das ist wohl eine Christin, vom Wert des Lebens. Also, gegen das Vergessen, einig in der Abtreibung vom Wert des Lebens. Als, wir sollen nicht vergessen, als der 9. November, diese Reichspogromnacht, diese berüchtigte, dieses Schlimme geschehen war, da war damit der Auftakt zur Vernichtung des Volkes der Juden in Europa gegeben. Gleichzeitig auch, im Krieg war das nur so möglich, die Beseitigung des als unwert abqualifizierten Lebens. Euthanasie. Und eines andere auch noch. Am Tage danach hat Dietrich Bonhoeffer deutlich gesagt, am 10. November 1938, die Verstoßung der Juden aus dem Abendland wird notwendigerweise die Verstoßung Jesu Christi aus Europa nach sich ziehen. Denn Jesus ist aus den Juden gekommen, um uns das Heil zu bringen. Die Verstoßung Jesu Christi aus dem Abendland, die ist dann auch erfolgt und wir erleben sie heute. Aber wer keine Kenntnis der Tora besitzt, so die jüdische Lehrmeinung, bei dem mangelt es auch an Humanität, nämlich der Fähigkeit zum sozialen Verhalten. Im Dritten Reich hatten sich verbunden ein rassistischer Nationalismus mit einem menschenverachtenden Sozialismus zur Vernichtung des Volkes der Juden. Im Grunde genommen zur Abschaffung auch des christlichen Glaubens. Ich gehörte selbst zu einer Gruppe, die, einer von uns ist nach dem 20. Juli an Galgen gekommen, unser Leiter, der ist ins KZ gekommen, wir wären alle noch dran gekommen. Das war auch das erklärte Ziel, wenn wir mit den Juden fertig sind, dann werden wir auch mit den Christen aufräumen. Und die deutschen Christen, das ist der große Abfall gewesen. Seitdem hat der Abfall nicht wieder aufgehört. Ein Verein gegen das Vergessen. Gleichzeitig einig werden in der Abtreibung. Und dann die Frage nach dem Wert des Lebens. Ja, das hat mit unserem Thema hier zu tun. Aber Abschaffung des Gewissens. Abschaffung des Gewissens. Hitler hat hämisch sich über das Gewissen geäußert. Es sei eine Verstümmelung menschlichen Wesens wie die Beschneidung, so Hitler. Das hat auch mit dem Judentum zu tun. Wir verdanken weiter dem Volk der Juden die gesamte Heilige Schrift, das wurde hier schon gesagt. Alle waren Leute aus dem Volk der Juden, außer Lukas. Und jetzt wieder die Nazi-Zeit. Bitte nicht vergessen, Schwestern und Brüder, und wir haben das unserer jungen Generation mitzuteilen, aber glaubhaft. Das kann man nur unter Beugung unter die eigene Schuld. Wir sind alle irgendwie schuldig gewesen. Wir haben uns alle in diesen Sog mit hineinnehmen lassen. Widerstand hat es nur wirklich wenig gegeben. Sicher, das wäre dann auch Martyrium geworden. Für einige ist es ja auch Martyrium geworden. Und wie wird es in der letzten Zeit werden mit dem Martyrium? Aber in dieser Zeit, das haben nun Christen gemacht, die deutschen Christen, Abschaffung des Alten Testamentes, Entjudung des Neuen Testamentes, Entjudung Jesu Christi, er durfte doch nicht aus den Juden kommen. Und der Kultusminister hier von Baden-Württemberg, gehört das hier? Ja doch. Hat damals verordnet, dass aus dem Lehrbuch für Religionsunterricht der Satz zu streichen sei, das Heil kommt aus den Juden. Wissen Sie, welchen Satz man heute am liebsten streichen würde aus dem Neuen Testament? Im Zeichen des Pluralismus und Relativismus, auch in der Theologie? Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Die ganze Bibel. Und das ist die Not, auch in der Theologie, dass die ganze Bibel nicht gelten gelassen wird. Als eine Einheit. Und als die Geschichte Gottes mit der ganzen Menschheit. Ich habe gerade eine Enkelin im Examen. Sie ruft ihren Opa schon mal an, Opa, wie ist denn das, wie ist denn das? Und sie wird gerade heute, jetzt, um 12 Uhr geprüft. Sie hat schon die Klausur, die schriftliche hinter sich. Das Thema war Kirchenkampf, Dietrich Bonhoeffer und die Judenfrage. Opa, weißt du? Ja. Und heute um 12 Uhr, wenn einige dran denken, können sie beten. Sie heißt Beate. Beate. Um 12 Uhr, 12.10 Uhr genau, hat sie die Prüfung in mündlich. Und was kommt dran? Karl Barth, die Erwählungslehre, Frage der Allversöhnung und der Unterschied, jetzt kommt's, der unterschiedlichen Heilsvorstellungen im Neuen Testament. Ja, das muss einem allemal so richtig nahe kommen. Viertens, wir verdanken, das haben wir nun schon herausgestellt, dem Volk der Juden das Heil für alle Menschen, denn der Heiland Jesus Christus ist aus den Juden gekommen. Und die Wegräumung der Juden zieht nach sich die Wegräumung Jesu Christi. Was bleibt dann? In einem Christentum ohne biblische Substanz? Ein Vakuum. Was kommt in das Vakuum hinein? Na, alles, was wir heute erleben. Sehen Sie mal den Kirchentag an. Jetzt ist die Einweihung einer neuen Universität, genannt Friedensuniversität in Potsdam. Wissen Sie, wen Sie dazu eingeladen haben? Den Dalai Lama. Da muss doch ein Vakuum bei uns sein, in das man alles hineinholt. Vom Osten. Und ich sage Ihnen, darauf kommen wir noch, ein Christentum ohne biblische Substanz ist dem konsequenten Islam unterlegen. Aber jetzt muss ich noch eins sagen, ein fünftes, vielleicht verwundert Sie das, dass wir das den Juden nun auch verdanken sollen. Mir ist es sehr wichtig. Wir verdanken den Juden, dass sie Juden geblieben sind. Das ist doch nicht selbstverständlich. Wenn die Christen alle mal diese 2000 Jahre durchmachen müssten, die Juden durchgemacht haben, hier im christlichen Abendland, wie viel wären dann übrig geblieben? Das ist keine unberechtigte Frage. Wie war das denn, als der Islam im 7. Jahrhundert seine damalige Welteroberung antrat? In welchem Raum? Im Mittelmeerraum. Und der war christlich. Christlich. Und fast über Nacht ist er islamisiert worden. Der ganze Raum, großenteils bis heute. Man kann nach den Gründen fragen, war das auch ein Christentum ohne biblische Substanz? Weithin ja. Nein, es sind nicht alle dem Islam anheimgefallen damals. Aber die Gemeinde Jesu war dann mehr oder weniger im Untergrund. Wir verdanken den Juden, dass sie Juden geblieben sind. Sie haben ihre Identität bewahrt. Und das ist ein ganz starkes Zeugnis. Für wen? Für ihren Gott und für dessen Existenz. Und für die Verheißungen ihres Gottes und für deren Gültigkeit. Was hat der Gottlose Friedrich der Große, der alte Fritz, seinen Generalfeldmarschall gefragt? Gebe er mir einen Erweis für die Existenz Gottes? Prompte Antwort: Die Judenmajestät. Ja. Sehen Sie. Jetzt frage ich allerdings, ob ich noch 10 Minuten Zeit habe, dann würden wir noch etwas über die Identität, jüdische Identität sagen. Dann müssen wir aber jetzt erst ein Lied singen. Ja, ist das auch erlaubt hier von der...
Dann fangen wir mal an, das Schlusslied schon zu singen. Dann wird es nachher kürzer. Und zwar 293. Einen Vers.
Ja, jüdischen Identität... Gesamtthema ist ja Heimführung oder wie heißt es? Heimkehr der Juden und Integration. Das hat mit Identität zu tun. Also unser letzter, noch kurzer, dritter Teil, nachdem wir zunächst von der Berufung und dem Weg gesprochen haben und dann von der Bedeutung, der bleibenden Bedeutung des Volkes der Juden. Nun auch noch die Frage nach der jüdischen Identität in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Was hat die Juden durch Jahrtausende der Zerstreuung, der Enterbung durch die christliche Kirche, wir werden es noch hören, auch durch die Araber, den Islam, Entrechtung, es durfte ja kein Jude hier im christlichen Abendland Vorgesetzter eines Christen sein. Entrechtung. Sie waren höchstens Bürger zweiter Klasse. Diskriminierung, Verfolgung und schließlich Vernichtung. Weg nach Auschwitz. Was hat die Juden durch diese Jahrhunderte, durch diese Jahrtausende, als das Volk der Juden, zusammengehalten. Ein Professor für neuere jüdische Geschichte und Literatur, der Professor Ernst Ludwig Ehrlich von der Universität in Bern, hat kürzlich in München und dann auch in Berlin an der Universität mit einer Gastvorlesung die ganz fundamentale Antwort gegeben: Das einigende Element im Judentum ist die Bibel. Und nun haben Wissenschaftler, Historiker eine Untersuchung angestellt, was die Gründe für die Bewahrung der Identität sind. Da haben sie 5 Gründe gefunden, die ich kurz nennen werde. Bewahrung ihrer Identität als Volk der Juden. Erstens, der Zusammenhalt der Familie nach der biblischen Ordnung. Ehe und Familie als Grundordnung Gottes ist hochgehalten worden im Judentum. Dadurch das Volk erhalten worden. Ein zweites. Die gemeinsamen biblischen Feste immer wieder regelmäßig die Feste, die biblischen Feste in Familie und Synagoge durchgeführt, besonders der wöchentliche Schabbat, sodass man herausgefunden hat, das Sabbatgebot habe das Judentum erhalten. Eben die Feste nach den Anordnungen Gottes, das heißt also dadurch immer wieder gefeiert den Bezug des Volkes zu den Wurzeln und dadurch diesen Bezug auch erhalten. Interessant. Einer meiner Enkelinnen hat kürzlich Abitur gemacht und hatte in Religion die Frage zu behandeln, das war eine Arbeit, die sie dann geschrieben hatte, die christlichen Feste und ihre Bedeutung. Die christlichen Feste und ihre Bedeutung. Hier bei den Juden haben sie die Bedeutung gehabt und behalten, immer wieder zu den Wurzeln Bezug zu nehmen. Und dies ein Grund dafür, dass sie ihre jüdische Identität behalten haben. Drittens, das Bleiben in der jüdischen Gemeinde, also in der Synagoge, am Ort, wo immer das möglich war. Aus der babylonischen Gefangenschaft ist ja die Synagoge hervorgegangen. Den Tempel hatten sie dann nicht, aber dann die Synagoge. Und so ja auch nach der Zerstörung des Tempels und den Hinauswurf aus seinem Land. Den Tempel hatten sie nicht mehr, aber die Synagoge. Die Synagoge. Also dadurch schon im Exil sind sie im Judentum geblieben, haben sich nicht vermischt, assimiliert oder schließlich sich selbst aufgegeben. Und viertens, das Bleiben an der Tora überhaupt, am Gesetz, an der Bibel, am Alten Testament, im Sinne, dass die Bibel die Basis ist und auch geblieben ist für Lehre und Leben. Und schließlich das Bekenntnis zu dem einen, dem lebendigen und wahren Gott überhaupt, dem Gott der Bibel. Und damit Absage an die Götter dieser Welt, Absage an alle Ideologien, an alle Mythologien und so weiter. Das sind Gründe, die man bei einer historisch-wissenschaftlichen Untersuchung herausgefunden hat für die Beibehaltung der Identität des Volkes der Juden. Also auch die Frage, was die Juden heute eine immer noch zusammenhalte, gibt derselbe Professor Ehrlich kürzlich in Berlin an der jüdischen Volkshochschule, die haben wir jetzt wieder da, ist kürzlich eingeweiht worden, die Antwort: die Zugehörigkeit zur jüdischen Religion, zu ihrer Volks- und Schicksalsgemeinschaft. Der Staat Israel heute versteht sich als Heimstätte für alle Juden. Darin hat er nun auch als Staat seine jüdische Identität. Würde er das aufgeben, sich nicht mehr verstehen als Heimstätte für alle Juden, wird er nicht mehr offen sein für die Rückführung der Juden aus allen Völkern, und zwar aller Juden, würde er seine jüdische Identität aufgeben. Ohne die Bibel gäbe es kein jüdisches Volk. Gäbe es heute kein jüdisches Volk mehr. Gäbe es keine jüdische Identität. Denn uns diese Heimstätte für alle Juden in ihrem biblisch-geschichtlichen Raum, das gehört wieder zur jüdischen Identität, nirgends anders Heimat haben. Sie waren Fremdlinge überall. Wurden ja auch nicht geduldet. Waren ja nicht gemocht. Wer mochte denn schon die Juden? Sündenböcke waren sie überall. Pogrome gingen über sie hinweg. Nicht erst in Auschwitz wurden 6 Millionen Juden getötet, sondern in den ganzen Jahrhunderten vorher des christlichen Abendlandes sind Millionen und Millionen und Millionen getötet worden. Nur weil sie Juden waren. Wir wollen sie nicht. Wir mögen sie nicht. Der Antisemitismus, der Antijudaismus ist, jetzt muss man mit Pinchas Lapide sagen, vielen in den Knochen. Und ist auch heute noch nicht weg. Und hier im biblischen Land, als Volk der Juden, erwarten sie ihren Messias und das messianische Reich. Das gehört zur jüdischen Identität. Und das Volk der Juden hat sich ein heilsgeschichtliches Bewusstsein bewahrt und wird doch letztlich bewegt von einem messianischen Gespür. Soweit heute. Wir müssen noch fragen, das klang gestern an, aber jetzt nicht, die Zeit ist um. Was wird aus den Juden in der Diaspora? Ein Drittel ist umgekommen, umgebracht worden bei dem Versuch der Lösung der Judenfrage in Europa. Für die ist Europa jüdischer Friedhof geworden. Ein Drittel etwa ist jetzt wieder im Land, in der Heimstätte, und ein Drittel ist noch draußen in Diaspora. Und die ganz konkrete Frage, die in der Knesset behandelt worden ist, im vergangenen Jahr, was wird aus unseren Brüdern und Schwestern in der Wohlstandsdiaspora? Mit dieser Frage möchte ich uns aus dieser Stunde entlassen. Aber man kann auch fragen, was wird aus den Christen im Wohlstand? Dankeschön.
Wir bedanken uns für diese gründliche Ausarbeitung so vieler Aspekte und wir erwarten ja noch einiges, wenn ich so auf das Manuskript sehe, aus der Entfernung. Es ist uns mal wieder vor Augen geführt worden, welche zentrale Bedeutung das Volk der Juden hat im Handeln Gottes. Bis hin zu dem von Antinomisten so viel geschmähten Gesetz. Ich habe mich gefreut, dass Sie darauf auch eingegangen sind. Und es ist uns vielleicht auch wirklich bewusst geworden, dass das Schicksal der Christen und des christlichen Glaubens im Wesentlichen, in dieser Welt mindestens, ganz eng verbunden ist mit dem Geschehen um dieses Volk der Juden, wo unsere Wurzeln liegen. Das ist ja der Hintergrund, warum wir Israel-Konferenzen auch machen. Das ist auch die Liebe, die wir zu diesem Volk haben, weil Gott gesagt hat, er liebt sie um der Väter willen, wenn sie auch noch Feinde sind, um der des Evangeliums willen. So steht es im Römerbrief, 11, Vers 28 geschrieben. So wollen wir sie lieben, gerade um dieser Liebe Gottes willen. Das ist der Grund, weswegen wir hier zusammengekommen sind, weswegen wir im Gebet einstehen, weswegen wir uns immer wieder mit neuen Aspekten um dieses Volk, um das Geschehen, das Gott mit diesem Volk noch vorhat, versammeln.